Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Schneller als der Start, das haben sich die beiden Betreiber des ersten Flüssiggasterminals in Deutschland ganz sicher gedacht. Weil für Lubmin an der Ostsee aber noch Genehmigungen fehlen, muss der gestrige geplante Start nun doch verschoben werden. Aber aus Sicht der privaten Betreiber kann es rein technisch heute schon losgehen. Und diese neue Technik, die auch FSRU genannt wird, die sieht dann ungefähr so aus. Im Hafen von Lubmin wird künftig die Neptun liegen. Das ist ein Schiff, das in der Lage ist, flüssiges Gas umzuwandeln in seinen vorherigen gasförmigen Zustand eben. Und das kann dann in unser Netz eingespeist werden. Der Umweltverband BUND, der aber bleibt skeptisch. Für den BUND ist das Terminal viel zu groß für das kleine Lubmin und auch der Bodden ist viel zu flach. Darum befürchtet man, dass die Vogelschutzgebiete und die Heringsleichgebiete im Greifswalder Bodden Schaden nehmen könnten. Unsere Landeskorrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern, Silke Hasselmann, die hat mit beiden Seiten gesprochen.
Vor gut einer Woche, Mittwoch, 23. November, noch sieht es gut aus für den pünktlichen Start des LNG-Terminals Deutsche Ostsee.
Das ist schon mächtig gewaltig, oder?
Ja.
Halleluja.
Sagt ein freudig erregter Mann am Kai des Rügener Hafens Sassnitz-Mukran, während sich ein großes blau-weiß angestrichenes Schiff nähert. Die von Lotsen und Schleppern präzise navigierte Neptun ist nicht irgendein Schiff, sondern eine 283 Meter lange FSRU, weiß der Mann am Kai, der auch nicht irgendwer ist.
Floating Storage Regasification Unit, das ist dieses Regasifizierungsschiff. Ich meine, mittlerweile wissen ja auch alle, was Proteinspikes auf Viren sind und in Zukunft wissen alle, was FSRU ist. Ja. Da bin ich mal ein bisschen selbstbewusst. Mein Name ist Stefan Knabe, ich bin einer der Gründer der Deutschen Regas und zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Regas KGaA.
Stefan Knabe leitet eine Steuer- und Wirtschaftsberaterkanzlei in Potsdam. Er gründet im April, kurz nach dem Beginn des Ukraine-Krieges, die Deutsche Regas und zwar mit seinem Freund und Geschäftspartner Ingo Wagner. Der kennt sich mit LNG-Terminals aus, weil er jahrelang in London einen Fonds für solche Energieinfrastrukturprojekte managte. Frühere Pläne der beiden, vor Lubmin ein Terminal für die Einfuhr von sogenanntem grünem Wasserstoff aufzubauen, dienen nun als Blaupause für den neuerdings von der Bundesregierung forcierten Import von Flüssiggas als Alternative zu russischem Erdgas durch die Leitung. Während alle anderen deutschen LNG-Terminals an der Nordseeküste entstehen und von Steuergeldern bezahlt werden, ist das Terminal Deutsche Ostsee eine rein privatwirtschaftliche Angelegenheit. Namentliche und finanzielle Details nennt er nicht, nur so viel. Das Ganze soll am Ende natürlich kein Verlustgeschäft sein. Doch vor allem wolle man Deutschland helfen, durch den ersten Winter ohne russisches Gas zu kommen.
Also wir werden die Rolle desjenigen spielen, der Flüssiggas in Erdgas umwandelt. Also man kann sozusagen sagen, wir sind quasi die Tankstelle, damit von hier aus quasi dann die deutschen Haushalte und auch die deutsche Industrie mit Erdgas versorgt werden können.
Das Terminal Deutsche Ostsee soll so funktionieren. Ein großer Tanker wird in tieferem Ostseewasser vor der Insel Rügen ankern und das herbeigeschipperte Flüssiggas aufnehmen. Die tiefgekühlte Fracht dürfte laut Stefan Knabe vor allem aus Norwegen kommen, aber auch aus weit entfernten Teilen der Welt. Drei kleinere Shuttle-Schiffe wiederum transportieren das Flüssiggas durch den flachen Greifswalder Bodden zur Neptun in Lubmin. Dort wird es erhitzt und rückgewandelt in seinen ursprünglichen gasförmigen Zustand. An so ein Schiff zu kommen, da plötzlich alle Welt LNG haben wolle, für die Regas mit ihren guten Kontakten und Partnern kein Problem, sagt Stefan Knabe.
Ja, also einerseits arbeiten wir mit einem der führenden Schiffsmakler in London zusammen, der uns entsprechende Auswahl von FSRUs zur Verfügung gestellt hat. Man muss sich das so vorstellen, das sind normale LNG-Tanker, die mit einer Zusatzeinheit versehen sind, sodass sie also das Flüssiggas wieder in den gasförmigen Zustand umwandeln können. Diese Schiffe kommen mit einer hochspezialisierten und trainierten Mannschaft. Genauso ist das mit den kleinen Tankern und mit dem Tanker in der Ostsee. Die haben also entsprechend ihre Besatzung. Wir sind der Charterer, wir koordinieren das alles und ermöglichen es.
Gestern, am anvisierten Starttermin 1. Dezember, meldet die Regas tatsächlich die Betriebsbereitschaft ihres LNG-Ostsee-Terminals. Doch das Regasifizierungsschiff Neptun bleibt vorerst im Hafen Mukran liegen. Dort hatte es zuletzt viel Treibstoff abgelassen, um leichter zu werden und statt seinen üblichen knapp 10 Metern Tiefgang auf 5,22 Meter zu kommen. Mehr ginge nicht für die Überfahrt durch den flachen Bodden. Der Grund für die Verzögerung: erst am Montag dieser Woche endete die Frist für die Bürgerbeteiligung zum Genehmigungsverfahren. Nun muss das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Stralsund erst einmal die eingegangenen 1099 Einzeleinwendungen prüfen, darunter jene vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern.
Der erste und gewichtige Einwand ist natürlich die Frage, was konnten wir sichten? Wir konnten einen Teil der Unterlagen sehen, wir wissen nicht, ob es alle sind. Das ist aus unserer Sicht sehr, sehr schlecht gelaufen,
sagt Corinna Zwielack. Die gärtenschlanke Biologin führt von Schwerin aus die Geschäfte des BUND. Man habe sich die Projektunterlagen des Antragstellers angeschaut und viele Gründe für Einwendungen gefunden. Obwohl das neue LNG-Beschleunigungsgesetz des Bundes die Fristen stark verkürzt habe. Das Unternehmen Regas konnte zudem weitere Einschränkungen durchsetzen, ärgert sich Corinna Zwielack.
Die Unterlagen sind eben nicht im Internet zugänglich gemacht worden, wie es selbst das Beschleunigungsgesetz vorgesehen hätte. Und das ist nach intensiver Recherche und immer wieder Anfragen unsererseits beim Land auf Wunsch des Unternehmens zu geschehen. Wir haben einmal eine Unterlage sehen können, die dann von Regas zugänglich gemacht wurde, auf einer Plattform, die aber leider nicht gut funktioniert hat. Aus unserer Sicht ist völlig unverständlich, wieso man mit Sicherheitsbedenken eine Transparenz vermeidet und eine Bürgerbeteiligung enorm erschwert.
Laut dem LNG-Beschleunigungsgesetz aus dem Hause des grünen Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministers Robert Habeck muss neuerdings auch keine Umweltverträglichkeitsprüfung mehr durchgeführt werden, sobald durch ein LNG-Projekt mindestens 5 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr ins deutsche Gasnetz kommen. Kein Wunder, dass die brandenburgische Regas, die anfangs weniger angekündigt hatte, nun aber in ihrem Antrag bis zu 5,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr in Aussicht stelle, sagt Corinna Zwielack.
Also diese Art und Weise, das Naturschutzrecht außer Kraft zu setzen, ist ein Dammbruch. Dazu kommt noch, dass ein großes Problem auch ist, wie bewertet man den Eingriff in den Naturraum und was bietet man an als Ausgleich? Da lässt leider das Beschleunigungsgesetz zu, dass bis zu 2 Jahre nach Genehmigung erst eine sinnvolle Maßnahme gefunden sein muss und dann hat man noch mal 3 Jahre Zeit, die umzusetzen.
Der BUND in Mecklenburg-Vorpommern weist auf 2 besonders erhebliche Eingriffe hin. Da wäre zunächst der 24-Stunden-Shuttle-Betrieb der 3 kleineren Tanker durch das flache Boddengewässer.
Auch die Shuttle-Schiffe haben noch 6,80 Meter Tiefgang. Der Hafen ist 7 Meter tief. Also werden sie voraussichtlich nicht voll beladen werden können. Dann müssen sie aber öfter fahren. Das bedeutet wiederum, dass die Störungen im Bodden, im Rastbereich der Vögel, auch für Schweinswale, auch für Robben, mehr werden würden. Und da ist die Argumentation des Unternehmens, die Vögel hätten sich daran gewöhnt oder würden sich auch daran gewöhnen, aus unserer Sicht verkehrt. Weil gerade die Größe dieser Shuttle-Schiffe, die ja auch noch über 100 Meter lang sind, die werden Verwirbelungen machen. Diese Verwirbelungen werden dazu führen, dass Sediment aufgewirbelt wird, dass Schadstoffe aufgewirbelt werden und dass damit die Nahrungsräume für die rastenden Vögel, aber auch für Schweinswale und auch für die Robben sich verändern werden. Das ist alles nicht berücksichtigt worden.
Zum anderen wäre da der Kühlwasserkreislauf auf der Neptun. Das Schiff werde täglich rund 30.000 Kubikmeter Ostseewasser aus dem Lubminer Hafenbecken nehmen, um damit die Motoren ihrer Regasifizierungsmaschinen zu kühlen. Im Gegensatz zu Regas glaubt der BUND allerdings nicht, dass die Rückleitung des erwärmten Wassers ins Hafenbecken ohne thermische Effekte bleiben wird.
Es ist so, dass das Riesenschiff, diese Gaseinheit, einen Großteil der Wassersäule des Hafenbeckens einnimmt. Und jetzt kommt da rein noch das Shuttle-Schiff, was auch wieder über 6 Meter tief ist und auch 100 Meter lang ist. Das drückt also das Wassergemisch aus dem Hafen raus und damit kommt das rausgedrückte Wasser im Greifswalder Bodden an. Und da ist aber vielleicht gerade die Heringsleichzeit. Dann wird es dort einfach zu warm, weil es einfach zu warmes Wasser zur falschen Zeit gibt. Oder wir haben Hochsommer und das Wasser ist schon sehr warm und dann kommt noch wieder erwärmtes Kühlwasser dazu. Dann haben wir ein Algenwachstum, was die Seegraswiesen da sehr stark belasten wird und was auch für die Lebewelt am Meeresboden eine Beeinträchtigung ist, sodass es dort weniger Nahrung geben wird und auch nicht zuletzt für uns als Badegäste schlechteres Wasser. Mit all den Gefahren, mit Vibrionen, mit Blaualgen und so weiter.
Immerhin, so Corinna Zwielack, sollen im Gegensatz zum Boensbütteler LNG-Terminal an der Nordsee in Lubmin keine Biozide im Kühlwasser zum Einsatz kommen. Die deutsche Regas hofft derweil darauf, die Betriebsgenehmigung noch in diesem Dezember zu erhalten. Die würde 9 Jahre gelten, wichtig gerade für die Planungssicherheit eines Unternehmens, das sich ausschließlich auf private Investitionen stützt und voll ins eigene Risiko geht. So zurückhaltend der Potsdamer Mitgründer und Aufsichtsratschef Stefan Knabe seine Worte wählt, es ist ihm anzumerken, dass es ihm und seinen Kollegen viel bedeuten würde, am Ende als erstes der deutschen LNG-Terminals loszulegen, privat vor Staat sozusagen.
Also wir haben unsere eigenen Mittel eingesetzt, Eigenkapital, das gesamte Projekt wird privat finanziert, ist ein mittelständisches Projekt im Vergleich zu den staatlich geförderten Industrieprojekten, die sonst in diesem Bereich angedacht sind. Und ja, wir sind in Vorleistung gegangen, weil wir davon ausgehen, dass das Terminal Deutsche Ostsee dringend benötigt wird im Winter. LNG zu bekommen für dieses Terminal ist überhaupt kein Problem.
Woher das Flüssiggas kommt und zu welchem Preis, bleibt weiterhin Geschäftsgeheimnis. Nur so viel, gefracktes Gas soll es möglichst nicht sein.
Betriebsbereit, doch noch sind nicht alle Genehmigungen da. Das private LNG-Terminal in Lubmin an der Ostsee. Tiefgekühltes, flüssiges Gas, kurz LNG, ist heute unser kleiner Schwerpunkt im Deutschlandfunk Kultur. Lange ist es hierzulande verpönt, eben weil zu teuer und auch zu umweltschädlich. Doch mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, da ändert sich das. Flüssigerdgas und LNG-Terminals sind plötzlich eine Alternative und das sogar für grünen Politiker wie Robert Habeck. Frank Schnabel dagegen sagt: Er hat das Potenzial schon vor 12 Jahren erkannt. Mein Kollege Carsten Rauterberg, der stellt uns den Hafenmanager von Brunsbüttel vor.
Frank Schnabel hat einfach alles im Blick. Der große und sportliche Mann kann aus seinem Büro im 3. Stock des Hafengebäudes direkt auf die Elbe und den Elbehafen schauen.
Ich habe wirklich einen fantastischen Blick hier. Ich genieße das jeden Tag auf die Elbe. Ich kann die Schifffahrt sehen Richtung Hamburg, die großen Schiffe, die hier vorbeifahren. Aber ich kann natürlich auch meinen Hafen sehen. Ich kann die Arbeit im Hafen erkennen. Ich kann auch sehen, wie die Baustelle für das FSRU-Terminal vorangeht. Es ist gut beleuchtet und wir arbeiten eigentlich, solange es geht.
Der 56-Jährige ist fast auf den Tag genau 15 Jahre lang Geschäftsführer von Brunsbüttel Ports. Die private Hafengesellschaft betreibt allein in Brunsbüttel 3 und in Norddeutschland und Schweden 14 Hafen- und Logistikstandorte mit 450 Mitarbeitern. Hauptsitz der Firmengruppe aber ist Brunsbüttel und dort hat Frank Schnabel sich bereits seit Jahren mit dem Thema LNG beschäftigt.
Ja, es sind inzwischen, glaube ich, 11 Jahre. 2011 hat mich das Thema LNG erreicht, also Flüssigerdgas. Es gab eine Firma aus Norwegen, die wollte in Deutschland eine Bunkerstation, eine Tankstelle für Schiffe, für LNG errichten. Hat sich die deutsche Landkarte angeschaut, überlegt, wo passt das am besten hin. Haben festgestellt, Brunsbüttel liegt optimal an der Elbe vor Hamburg am Nordostseekanal. Das wäre der ideale Standort für eine Bunkerstation. Und aus dieser Idee, eine sogenannte Bunkerstation zu bauen, ist nun die große Idee geworden, ein Importterminal zu errichten. Das hat sich jetzt über 10 Jahre hingezogen. Und seitdem bin ich fest dran geblieben und war überzeugt, dass LNG nach Brunsbüttel gehört.
Dem Brunsbütteler Hafenchef war schnell klar, für ein LNG-Terminal in Brunsbüttel braucht die Hafengesellschaft Partner und vor allem Geldgeber. Seine Pläne, Deutschland vom russischen Gas unabhängiger zu machen und dafür Flüssiggas zu importieren, hat er gleich bei mehreren Bundeswirtschaftsministern vorgestellt. Zunächst bei Sigmar Gabriel, dann bei Peter Altmaier.
Aber natürlich war es Herr Altmaier eine lange Zeit, mit dem wir auch hier in Brunsbüttel sprechen konnten, der auch sich positiver geäußert hatte, der unterstützender war. Nur diese wirklich maßgebliche Aussage, der Bund beteiligt sich oder der Bund unterstützt, wie das andere Länder in Europa gemacht haben. Um uns herum in Holland, in Polen, überall gab es auch staatliche Beteiligung an den Terminals, die gab es hier nicht. Auch immer mit der Aussage, es kommt der Nord Stream 2. Und Nord Stream 2 war irgendwie dann die Grundlage zusammen, braucht das nicht unbedingt.
Erst Robert Habeck hat schließlich die Unterstützung des Bundes zugesichert. Und das vermutlich auch nur, weil der russische Angriffskrieg es unmöglich gemacht hat, weiterhin Gas und Öl aus Russland zu importieren, auch wenn es so kostengünstig ist. Das sei natürlich eine bittere Erfahrung, sagt Brunsbüttels Hafenchef.
Dabei ist natürlich ein fader Beigeschmack, dass so ein Projekt, das immer Sinn gemacht hat und gemacht hätte, auch vor 5 Jahren schon, jetzt nur deshalb so schnell umgesetzt wird, weil es diesen Krieg gibt. Aber wir sehen es jetzt pragmatisch. Nun ist das so, jetzt setzen wir das um, weil Deutschland braucht das.
Er habe dabei immer an das Projekt geglaubt und einen langen Atem gehabt.
Auch jetzt bis zum letzten Jahr wurde es immer schwieriger, weil auch die öffentliche Diskussion über Erdgas immer negative wurde. Man will gar kein Erdgas mehr, obwohl mir klar war, wir brauchen noch Erdgas leider eine Zeit lang. Da gab es schon Phasen, die auch schwierig waren, aber ich bin Langstreckenläufer, ich bin Marathonläufer, bin es also gewohnt durchzuhalten, auch wenn es schwierig wird.
Mittlerweile werden im Brunsbüttler Elbehafen gleich 2 Projekte umgesetzt. Ein LNG-Terminal an Land soll gebaut werden, zum Einsatz kommt aber zuerst ein schwimmendes Terminal. Diese Schiffe sind so konstruiert, dass sie flüssiges Gas wieder regasifizieren können.
Sogenannte FSRUs, das sind LNG-Transportschiffe, die LNG im Schiff lagern können, transportieren können. Aber im Unterschied zu einem normalen Transportschiff, dieses LNG, das kalte LNG an Bord auch regasifizieren können, also in den gasförmigen Zustand zurückverwandeln können und das dann über einen Ausgang in eine Pipeline einspeisen können.
Ein großer Vorteil, warum der Bund Brunsbüttel für ein LNG-Terminal ausgewählt hat, ist die relativ kurze Strecke für die Pipeline, die extra gebaut werden musste für die Einspeisung des Gases vom Terminal ins bestehende Gasnetz.
Gasunie muss hier also nur, wenn ich das so sagen darf, etwa 3 Kilometer Pipeline bauen bis zum vorhandenen Gasnetz. Also die Einspeisung des Gases erfolgt über eine sehr kurze Anbindung. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Standortvorteil im Vergleich zu anderen Standorten.
Nun laufen die Arbeiten auf Hochtouren und Frank Schnabel kann jeden Tag aus dem Bürofenster verfolgen, wie weit sein Projekt ist. Dabei habe die Hafengesellschaft Brunsbüttel-Ports gleich mehrere wichtige Partner.
Also das Bundeswirtschaftsministerium hat uns beauftragt direkt für die Hafeninfrastruktur und man hat RWE beauftragt, den Rest quasi zu regeln und zu steuern mit einigen Partnern, mit einer Reederei zusammen und weiteren Partnern dahinter.
In dieser Woche habe er sich über die Nachricht aus Katar mit dem Liefervertrag über LNG gefreut, sagt der Hafenchef.
Ich glaube, es ist eine wichtige Botschaft gewesen für Deutschland und dass man sich letztlich da auch mit Ländern einlassen muss auf solche Verträge, wo man vielleicht lieber lupenreinere Länder hätte. Ich glaube, den Punkt muss man einfach akzeptieren jetzt vorübergehend, weil letztlich ja Russland durch den Krieg, den es führt, dazu beigetragen hat, dass man sich solche Partner suchen muss. Aber es ist eine zunächst mal grundsätzlich gute Botschaft für Deutschland. Insofern sind wir da auch froh.
Darum sei es wichtig, das schwimmende LNG-Terminal in Brunsbüttel fertigzustellen.
Also die genauen Angaben zur Ankunft der FSRU, die kann die Bundesregierung beantworten, weil die dort direkten Auftraggeber sind. Wir als Hafen mit der Infrastruktur sehen zu, dass wir fertig werden, dass alles bereit ist, damit das auch passieren kann. Wann genau die Ankunftstermine sind, ist noch unklar. So schnell wie möglich arbeiten alle daran, das zu realisieren. Konkrete Aussagen kann ich heute noch nicht treffen, aber wir arbeiten mit Hochdruck Tag und Nacht daran.
Der Brunsbütteler Hafenchef ist optimistisch, dass noch im Dezember das schwimmende LNG-Terminal eröffnet werden kann. Und vielleicht steht Frank Schnabel dann ja eines Tages an seinem Fenster im 3. Stock des Hafengebäudes, schaut auf das LNG-Terminal und denkt sich, alles richtig gemacht.
LNG-Pionier, der Brunsbüttler Hafenchef Frank Schnabel bei uns im Deutschlandfunk Kultur im Porträt.